Hallo und herzlich willkommen zu der dritten Folge unseres Podcasts Oleg Türen, Stimmen aus der Buchhandlung. Heute spreche ich, Han, mit
Zoe.
Hallo Zoe.
Hallo Han.
Und wir sprechen heute über Rubinrot von Kerstin Gier. Wir haben uns das ausgewählt, weil Kerstin Gier dieses Jahr, also 2025, eine Neuauflage dieser Trilogie, auch Edelstein-Trilogie, herausgebracht hat. Der erste Teil erschien 2009 unter dem Namen Rubinrot und Kerstin Gier hat eben jetzt 2025 diese neu überarbeitete Version rausgebracht, weil sie sprachlich nicht mehr überzeugt war von der Art und Weise, wie sie manche Sachen ausgedrückt hat. Ein paar Sachen sind veraltet gewesen, zum Beispiel Musik, die die Personen in dem Buch hören oder auch Filme, um die es geht. Und deswegen hat sie sich dazu entschieden, dieses Buch neu herauszubringen und auch die anderen zwei Teile. Wenn ihr Interesse daran habt, können wir da natürlich auch noch drüber sprechen. Aber heute sprechen wir erstmal über Rubinrot, den ersten Teil.
Genau, und ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen persönlich. Also ich wollte mal kurz diese Reihe nochmal einteilen. Also es ist empfohlen vom Verlag ab 12 Jahren. Und Han und ich sind irgendwann mal in einem Gespräch drauf gekommen, dass wir beide diese Trilogie geliebt haben, als wir jünger waren. Und dass es doch irgendwie cool wäre, das jetzt nochmal zu lesen und halt einfach, weil ich habe also, um ehrlich zu sein, habe ich halt alles einfach schon vergessen gehabt, was passiert ist. Also ich wusste so circa den Handlungsstrang, aber es gibt voll viele Plot-Twists, an die ich mich nicht mehr erinnern kann und deshalb waren wir so, okay, lesen wir das halt jetzt nochmal. Und noch dazu gibt es diese Neuauflage, also es sind zwar quasi zwei Fliegen mit einer Klatsche. Und wir haben diese Folge tatsächlich schon mal aufgenommen und sind dann drauf gekommen, dass es gar nicht so einfach ist, Geschichten über Zeitreisen so zu erzählen, dass die Leute auch mitkommen, wenn sie dieses Buch nicht gelesen haben. Deshalb versuchen wir das jetzt auf ein neues, denn die alte Folge war relativ wirr. Und wir werden uns auch versuchen, ein bisschen mehr Zeit zu lassen als jetzt in den anderen Podcast-Folgen. Also das ist vielleicht jetzt für Leute, die es gern haben, wenn es so ein bisschen länger ist, weil es einfach unmöglich ist, diese ganze Handlung und unsere Gedanken kurz zu fassen, wie wir halt eben in der anderen Folge gemerkt haben, wo wir sie uns dann angehört haben und festgestellt haben. Wenn man das anhört, ohne das Buch gelesen zu haben, ist man einfach sehr verloren. Und deshalb haben wir uns versucht, jetzt so ein bisschen mehr eine Art roten Faden zu machen oder haben halt uns herausgepickt, was wichtig ist für uns oder was wichtig ist, euch zu erzählen, bevor wir dann über unsere Gedanken zu der Reihe oder zu den Büchern teilen können. Und deshalb beginnen wir ganz standardmäßig mit einem Art Stammbaum beziehungsweise mit der Vorstellung der Personen oder der ProtagonistInnen, um die es hauptsächlich geht. Und genau, also prinzipiell steht im Mittelpunkt ein Mädchen, das 16 Jahre alt ist, mit dem Namen Gwendolyn. Sie wohnt in London in einem relativ herrschaftlichen Haus, gemeinsam mit ihrer Familie. Ich werde jetzt nicht alle Familienmitglieder benennen, aber die, die wichtig sind. Und wahrscheinlich am wichtigsten ist in dieser Familie ihre Cousine, Charlotte heißt sie, die dem Zeitreisegehen geboren wurde.
Und ihr ganz Allegedly
mit dem Zeitreisegehen geboren wurde und darauf auch ihr ganzes Leben lang erzogen wurde. Darauf kommen wir dann noch später zu sprechen. Dann lebt in diesem Haus Lady Arista, das ist Gwendolyns Großmutter, die eine sehr strenge Person ist, die auch mit Cousine Charlotte, die das Zeitreisegehen hat, wesentlich ein engeres Verbündnis hat, weil Charlotte ganz eng mit ihrer Großmutter aufgewachsen ist aufgrund dieses Gehens. Dann hat Gwendolyn natürlich auch eine Mutter und die lebt ebenfalls in dem Haus, gemeinsam mit ihren zwei kleineren Geschwistern, die aber im ersten Teil relativ wenig Rolle spielen. Und dann gibt es noch die beste Freundin von Gwendolyn, Leslie, die von dem Geheimnis der Familie weiß, was eigentlich verboten ist. Es darf niemand außerhalb dieser Familie wissen, was das Geheimnis ist. Und das Geheimnis ist eben dieses Zeitreisegehen. Also das heißt, wir kommen dann später auch nochmal zu dem Inhalt genau. Das heißt, Leslie ist quasi Gwendolyns Verbündete außerhalb der Familie, weil sonst sind quasi diese ganzen Geheimnisse, die es in dieser Familie und mit diesem Gen im Zusammenhang sind, nicht bekannt für die Außenwelt. Und dann gibt es noch die Cousins oder eine Cousine von Gwendolyn, die verschwunden ist. Sie heißt Lucy und sie hat auch das Zeitreisegen und ist gemeinsam mit ihrem Freund Paul oder Paul verschwunden irgendwann mal. Und Paul,
der auch das Zeitreisegen hatte.
Genau, das ist jetzt quasi der Übergang. Es gibt quasi die Familie von Gwendolyn, die heißen Montrose. Und dann gibt es noch eine andere Familie in diesem Universum, die De Villiers. Entschuldigung, mein Französisch.
Ja, ich komme auch später zu einem Namen, den ich nicht aussprechen kann.
Diese Familie hat ebenfalls dieses Zeitreisegen. Und da gibt es eigentlich nur, würde ich sagen, zwei wichtige Personen, eben diesem Paul de Villiers, der mit Lucy gemeinsam in die Vergangenheit verschwunden ist. Und dann gibt es noch Gideon. Das ist so ein bisschen der männliche Counterpart zu Gwendolyn, also ist in einem ähnlichen Alter und ist so ein bisschen, um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen, aber das merkt man halt irgendwie, wie die Geschichte von Anfang an aufgebaut wird, ist so ein bisschen auch ihr, wie nennt man das, ihre
Partner in Crime.
Partner in Crime. Und ja, da entwickelt sich halt auch so ein bisschen eine Liebesgeschichte. Genau. Und Gwendolyn, das erfährt man auch ganz am Anfang, seit sie auf der Welt ist oder seit sie denken kann, sieht sie Geister, die immer mal wieder auftauchen, und sie hat das auch ihrer Familie erzählt und alle sind so, ja, das bildest du dir ein und so weiter, weil sie ja anfänglich denkt, dieses Zeitreisegehen nicht zu haben. Und bevor ich jetzt viel von der Geschichte vorwegnehme, erzählt Han noch ganz kurz etwas zu einer geheimen Loge, die auch relevant ist für diese Geschichte, die quasi anschließt an diesen Stammbaum.
Genau, also wie Zoe schon erwähnt hat, sind eben die Zeitreisenden durch ein Gen markiert und sie können eben Zeitreisen, weil sie dieses Gen haben. Und in diesen zwei Familien gibt es unterschiedliche Menschen, die das machen konnten über Jahrhunderte, vielleicht sogar auch Jahrtausende, das ist nicht so richtig klar. Und all diese Menschen sind zum einen betitelt als Edelsteine, dazu kommen wir auch nochmal, und sind aber auch eben in diesem Geheimbund. Dieser Geheimbund wurde gegründet vom Graf von Saint-Germain, und dieser Graf hat sich eben zur Aufgabe gemacht, Zeitreisen steuerbar zu machen. Denn die Menschen, die dieses Zeitreisegen haben, springen eigentlich unkontrolliert durch die Zeit. Also sie wissen nicht, wann das anfängt, dass sie Zeitreisen können. Zumindest nicht so richtig, meistens so um die 16 Jahre alt eben. Aber dann nicht, wann das passiert, wohin sie springen und in welche Zeit sie springen. Und um diese Zeitreisen steuerbar zu machen, hat der Graf den Chronographen entwickelt. Dieser Chronograph ist ein mysteriöses Gerät, in das das Blut der jeweiligen Zeitreisenden eingespielt wird. Und dann können diese Menschen eben geplant die Zeitsprünge machen. Und es gibt ein Ziel des Grafens, was überliefert wurde, dass eben alle Edelsteine, also alle Personen mit diesem Zeitreisegen, in den Chronographen eingelesen werden. Und diese Mission zu erfüllen, diesen Chronographen zu vervollständigen, ist eben die Mission von Gideon, wo Gwendolyn dann auch mithilft. Und es gab schon einen fast vollständigen Chronographen, wie sich herausstellt. Und dieser wurde von Paul und Lucy geklaut. Und das ist eben auch so einer der Haupthandlungsstränge, sind diese zwei Gegenparts, also die Personen, die eben den Chronographen vervollständigen wollen, weil der Graf es will, und jene, die das verhindern wollen.
Genau, weil es ist nicht bekannt, was passiert, wenn dieser Chronograph vervollständigt wird. Also zumindest nicht im ersten Teil. Und um jetzt ganz kurz zum Inhalt zu kommen, oder das, was wir jetzt wichtig für den Inhalt, oder was wir wichtig für den Inhalt finden. Es beginnt das Buch mit Gwendolyn, die in der Schule ist und ein ganz normales oder scheinbar normales Leben für 16-Jährige führt. Und es kommt aber schon ganz am Anfang raus, dass es eben in dieser Familie dieses Zeitreisegen gibt und dass es ihre Cousine ist und dass diese Cousine halt, seit sie auf der Welt ist oder seit sie in die Schule geht, nicht ein normales Leben führt, sondern sie lernt fechten, sie lernt voll viel Geschichte, sehr detaillierte Geschichte, weil wenn sie in der Zeit springt, muss sie wissen, welche Dinge sind schon erfunden worden und welche Dinge gibt es noch nicht und wie man sich verhält, was sind so die Etiketten in der entsprechenden Zeit. Und sie hat dadurch halt eine Kindheit gehabt, die voll viel verbunden war mit Verpflichtungen. Und vor allem der Druck lastet halt auf ihr. Also ihre Mutter, die relativ streng ist und sehr beschützend ist, die auch viel mit ihrer Tochter prahlt, die ihre Tochter hervorhebt, auch vor allen Dingen im Gegensatz zu Gwendolyn, und das kommt auch so ein bisschen raus, in der Familie hat quasi die Person, die das Zeitreisegehen hat, wesentlich höheres Ansehen als Personen, die unter Anführungszeichen normalsterblich sind. Und Gwendolyn hat in den ersten Seiten oder am Anfang der Geschichte immer mal wieder so Schwindelanfälle und wundert sich, warum das ist und denkt sich aber nicht wirklich was dabei. Und irgendwann mal passiert es, dass sie aber in der Zeit springt. Und dadurch wird klar, dass es einen Fehler gegeben haben musste, wobei der Fehler
absichtlich war.
Ja, mehr oder weniger absichtlich war. Relativ am Anfang der Geschichte wird Gwendolyn immer mal wieder schwindelig und sie fragt sich, woher das kommt. Und dann springt sie plötzlich in der Zeit. Und es wird klar, okay, es lag eine Verwechslung vor von dem Zeitreisegehen. Also Gwendolyn ist es am Anfang natürlich nicht so glasklar, sondern sie ist zuerst okay, sie hofft, dass es nicht nochmal passiert. Sie sagt es auch keinem außer ihrer besten Freundin. Aber dann passiert es immer mal wieder und dann bringt sie sich halt auch echt in Gefahrensituationen, weil man springt in der Zeit, also die Zeit ist quasi willkürlich, in die man springt, aber der Ort ist genau der gleiche, wo du in der Gegenwart wegspringst. Das heißt, wenn sie zu Hause ist und in die Vergangenheit springt, dann kommt sie quasi in ihrem Haus 200 Jahre früher an. Dann passiert es bei einer Zeitreise, dass sie zum Beispiel irgendein Dienstmädchen erschreckt und dass sie dann verfolgen will und denkt, dass sie eine Einbrecherin ist und so weiter. Also sie begibt sich halt in eine Gefahrensituation.
Und es kommt eben auch immer wieder auf, dass sie zum Beispiel mit Charlotte darüber spricht, als Charlotte noch denkt, dass sie diese Zeitreise gehen hat, ob sie zum Beispiel in der Zeit landet, wo ein großer Brand in London war. Also es ist ja einfach auch gefährlich, dass man nicht genau weiß, wohin man springt, wenn man Zeit reist. Also sonst landet man plötzlich im Zweiten Weltkrieg.
Genau, so. Und deshalb gibt es halt auch diese sehr ausführlichen Vorbereitungen für die Leute, die in der Zeit springen, weil das halt jetzt auch einfach nicht das Sicherste ist. Und man weiß oder man weiß, warum eine Person in der Familie das Zeitreisegehen hat von Anfang an. Deshalb, weil niemand anderer als Newton sich die Geburtstage der Zeitreisenden ausgerechnet hat. Und das war der 9. Oktober, der Geburtstag von Charlotte. Und Gwendolyn hat aber am 8. Oktober Geburtstag. Das heißt, sie hat es quasi diese Errechnung um einen Tag verpasst. So denkt man. Es stellt sich dann aber heraus, dass die Mutter von Gwendolyn auf dem Geburtsurkunde gelogen hat und Gwendolyn tatsächlich auch am 9. Oktober auf die Welt gekommen ist und sie die Hebamme bestochen hat, dass sie am 8. Oktober in die Geburtsurkunde schreibt, damit Gwendolyn eine normale Kindheit hat und nicht mit diesen ganzen Aufgaben und Verantwortungen konfrontiert zu sein.
Und es hätte ja auch sein können, dass doch Charlotte es hat und nicht Gwendolyn, weil sie ja am selben Tag geboren sind.
Genau. Also
das sie heißt, hat gehofft.
Genau. Sie hat einfach gehofft, die Mutter. Und es stellt sich aber dann heraus, dass das nicht so ist. Und im dritten Zeitsprung, glaube ich, der relativ unkontrolliert war, erzählt das Gwendolyn ihrer Mutter. Also nach dem dritten Zeitsprung dann sagt es Gwendolyn ihrer Mutter, dass das passiert ist. Und ihre Mutter weiß natürlich sofort Bescheid, weil sie ja damit gerechnet hat, dass das womöglich passieren kann und bringt sie das erste Mal in diesen Tempel zu dieser geheimen Loge. Und diese geheime Loge ist ja quasi dieses Konstrukt, damit diese Zeitsprünge nicht gefährlich sind. Dort ist der Chronograph und dort kann man, wenn man das Blut eingelesen hat, zumindest die Zeit bestimmen, in die man springt und landet, dadurch man ja immer an dem gleichen Ort landet, aus dem man wegspringt, wenn man im Tempel wegspringt. Landet man auch im Tempel 400 Jahre davor und das sind alles Menschen, die sich damit auskennen, die eingeweiht sind in dieses geheime Konstrukt. Und dort lernt sie auch das erste Mal so richtig Gideon kennen und der ist so ein bisschen Mackertyp, aber nicht toxisch, würde ich sagen, wenn wir jetzt so Gegenwartswörter verwenden, sondern eher so, ja, halt so.
Schon auch gut aussehend und er weiß das auch. Ich finde, das kommt raus.
Genau, also das ist so ein bisschen der Vibe. Was wir auch noch, was auch ein bisschen seltsam ist, fanden wir beide, wo wir uns fragen, warum das so ist, ist, dass alles in England spielt, also alles in London spielt.
Ja, und ja auch alle, und das ist mir eben nochmal aufgefallen, alle halt so englische Namen haben, was halt irgendwie schräg ist. Ich habe mir dann jetzt vorhin gedacht, vielleicht ist es so ein Sehnsuchtsort Großbritannien und so dieses mysteriöse, regnerische London.
Ja, und ich glaube auch dieses, ja, also dieses Mysteriöse, dieses Herrschaftliche, dieses, also alle Charaktere haben ja auch die Namen und so. Also ich glaube, das passt schon. Und ich glaube, es ist halt irgendwie auch so ein Spiel damit, dass das jetzt dort ist. Aber das Buch wurde natürlich auf Deutsch geschrieben und dann, Spoiler, gab es auch eine Verfilmung und die ist auch auf Deutsch. Darüber reden wir dann später noch kurz. Auf alle Fälle sind wir immer noch im Tempel und sie kommt dorthin. Und dort Gwendolyn alle weiteren Charaktere kennen, die jetzt für unseren Podcast nicht so wichtig sind. Auch so ein kleines Shoutout an, es gibt eine französische Schneiderin, die dafür zuständig ist, die Kleider von Gideon
und Gwendolyn. Und so Perücken und Schuhe und so.
Genau, zu nähen, damit sie halt, wenn sie in der Zeit springen, nicht auffallen. Und alle sind aber, also alle in diesem Tempel, in dieser geheimen Loge sind relativ seltsam, würde ich sagen, weil die halt auch einfach einen komischen Bezug zum Leben haben, weil sie sich damit beschäftigen, was passiert, wenn du in die Vergangenheit springst. Und genau, wir haben schon gesagt, es ist quasi im Moment Gideons Aufgabe, den Chronographen zu vervollständigen und Gwendolyn wird jetzt quasi an seine Seite gestellt, die aber mischt so ein bisschen seine Mission auf, weil die letzten Jahre ist er einfach alleine herumgesprungen und hat gesucht und sie ist halt, dadurch sie neu ist, weiß sie halt manchmal die Etiketten nicht, aber auch...
Und er ist ja schon davon ausgegangen, dass es Charlotte ist und dass Charlotte gerade dazu ausgebildet wird, ihm zu helfen. Und dann ist es nicht Charlotte, sondern Gwendolyn, die aber halt überhaupt keine Ahnung von irgendwas hat.
Genau.
Was es eben aufmischt, wie du schon sagst.
Genau, und dadurch, dass man nicht weiß, was passiert, wenn dieser Chronograph vervollständigt wird, ist es halt so ein bisschen die Frage, wie Han schon gesagt hat, also der Graf von Saint-Germain möchte eben, dass der gefüllt wird und ist sich aber nicht ganz sicher, ob der die besten Absichten hat, dadurch man nicht weiß, was passiert und es nur im Raum steht, dass die Person, die das vervollständigt, relativ viel Macht erlangt in irgendeiner Form, ist es auch oder wird darauf irgendwie angespielt, dass Lucy und Paul quasi so ein bisschen die RebellInnen oder so die Antifa in der Edelstein-Trilogie sind. Und
schon auch so ein bisschen dumm vor Liebe geworden sind, was ich schon auch ein spannendes Narrativ finde.
Genau, also quasi die werden so, also von den einen, die nicht zulassen wollen, dass es jemanden gibt, der anders denkt, werden sie quasi ein bisschen runtergemacht, genau. Dass die halt irgendwie dass sie nicht wissen, was sie tun. Und als LeserIn kommt einem schon so ein bisschen vor, okay, es kann schon sein, dass da was dran ist, dass das vielleicht was Gutes war, dass die den geklaut haben. Also wirklich jetzt ohne Wertung, es ist einfach nur so ein, also weil ich tatsächlich ja vergessen habe, was passiert, aber man merkt so ein bisschen, okay, da ist ein Gegenpart und das sind die ersten Menschen in dieser Zeitreisengeschichte, die dieses Konstrukt ein bisschen mehr hinterfragen, weil bisher waren es nur, und auch Gideon ist am Anfang so, dass er einfach so dem folgt, was ihm angewiesen wird. Und er springt in die Zeit und holt das Blut von den anderen und so weiter, ohne das richtig zu hinterfragen. Und da spielt auch, finde ich, Gwendolyn dann wieder so ein bisschen die Person, die das so ein bisschen challenged, durch sie von
außen schon auch kommt.
Genau, und dadurch halt Sachen hinterfragt, die er vielleicht gar nicht so hinterfragt hat bisher so. Und das macht das halt so ein bisschen spannend, auch deren Dynamik. Und ich glaube, jetzt sind wir... Das Intro war sehr lange, aber damit wir alle abholen, da wo sie sind, ob sie es gelesen haben oder nicht. Ich glaube, jetzt sprechen wir so ein bisschen noch über unsere Leseeindrücke und wie wir das jetzt fanden, wie wir es damals fanden. Und genau, also ich habe jetzt, glaube ich, recht viel geredet, deshalb würde ich gern von dir wissen. Wie war es für dich, Han?
Dann kann ich doch mal beginnen. Also ich habe die alte Version gelesen und nicht die neue. Und ich war wieder 13 und fand schon wieder echt toll. Mhm. Also die Bücher kamen eben 2009 raus, da war ich noch zu jung. Ich habe das dann, glaube ich, mit so 12, 13 gelesen und fand eben auch sofort die Idee toll, wie du schon am Anfang gesagt hast, dass wir es eben nochmal lesen. Jetzt halt deutlich älter und mit mehr Leseerfahrung und Lebenserfahrung. Und es war aber echt toll. Also es macht einfach Spaß, Gwendolyn dabei zuzuschauen, zuzulesen, was auch immer, irgendwie herauszufinden, was ist diese Loge, wie funktioniert das alles, schon auch halt so dieses Teenager, ein bisschen Love Interest, irgendwie erster Crush und sie ist eine richtig coole Figur, also auch für diese Zeit und eben auch in der nicht überarbeiteten Version ist sie einfach eine starke weibliche Protagonistin und das macht richtig Spaß zu sehen, dass auch schon 2009 solche Charaktere geschrieben wurden. Also ich fand es richtig toll und freue mich sehr darauf, den nächsten Teil zu lesen.
Ja, voll. Und was der Verlag, also ist es im Arena Verlag erschienen und ich weiß nicht, ob das, genau, was der Verlag, finde ich, voll cool gemacht hat, also es ist im Arena Verlag erschienen oder die Autorin, ich weiß nicht, wessen Anliegen das war, in der neuen überarbeiteten Version eine Art Brief am Anfang zu schreiben von der Autorin, die quasi erklärt, was sie gemacht haben und so weiter. Und ich finde, sie haben es auf eine sehr gute Art und ich finde so sehr vorbildliche Art so einen Text überarbeitet, weil sie haben einfach Begriffe ausgetauscht, die nichts für die Storyline machen, aber einfach so nicht mehr gesagt werden, aber trotzdem nichts an der Story verändert. Also es gibt natürlich Sachen, wo du kurz irgendwie so, okay, so drüber nachdenkst, wenn du irgendwie mit einer, weiß nicht, feministischen Linse oder so darüber liest. Aber also es ist sehr, sehr gut gealtert und die Dinge, die wahrscheinlich ganz schlecht gealtert sind, haben sie einfach ausgetauscht. Und ich finde, das ist voll das Vorbild für so, weil hier oft gesagt wird, so ja, man kann ja nicht eingreifen in die Werke und so weiter. Und ich meine, gut, hier ist natürlich der Fall, dass die Autorin noch lebt und das selber bestimmen kann und selber ihren Text korrigieren kann. Aber ich finde, es ist irgendwie so einfach sehr gut gemacht, auch einfach davor ein kleines Heads-up ist wirklich eine Seite. Das ist jetzt nicht ein Roman, der davor noch gestellt wird oder irgendwie eine Erzählung oder so, sondern einfach nur ein kurzes Ding. Also das fand ich voll gut und ich finde das auch, das hat es dann irgendwie, oder da bin ich gleich mit so einer positiven Stimmung in dieses Lesen reingegangen. Ja. Ich muss dazu sagen, und ich weiß nicht, wie es dir damit geht, ich finde Zeitreisen ja eigentlich schwierig. Zeitreise-Skeptikerin nenne ich mich auch. Also ich merke schon, wenn ich in anderen Büchern auf so fantastische Elemente stoße, verliere relativ schnell das Interesse.
Oh, ich kann Zeitreisen schon was abgewinnen. Ich finde zum Beispiel die Zeitreisedetektive, die lösen so Fälle in der Zeit. Das macht zum Beispiel auch großen Spaß. Mhm. Und auch zurück in die Zukunft. Also ich finde, das hat schon was. Aber in dem Fall sehr gut gemacht auch.
Genau.
Weil es gibt solche und solche.
Genau. Und ich finde, was an dem Buch gut gemacht ist, dass es versucht, einer Logik zu folgen, soweit man einer Logik folgen kann, wenn in der Zeit gesprungen wird. Also es gibt, und da will ich ganz kurz was vorlesen, damit ihr auch so ein bisschen den Vibe catchen könnt, was in diesem Buch, wie das geschrieben ist. Also prinzipiell gibt es einen Fließtext und dann immer mal wieder dazwischen sind so Art, eben so zum Beispiel die Regeln, die es fürs Zeitreisen gibt oder Stammbäume oder, also der Text ist so ein bisschen aufgebrochen.
Und in der neuen Version auch ganz schön illustriert und ganz toll hervorgehoben, finde ich. Weil das ist in der alten nicht so.
Genau, wir haben auch beide da gerade vor uns liegen. Also die neue ist sehr zeitgemäß mit Farbschnitt und eben die Illustrationen sind, also da sind irgendwie Zettel drinnen, die auf alt gemacht sind und so weiter, die aus der Vergangenheit stammen. Und beim anderen, was ich sehr, sehr schön finde immer noch, wir werden ein Foto auf Instagram hochladen, ist es quasi nur diese ganzen Einschübe, diese Stammbäume, ist mit einer roten Druckfarbe geschrieben. Also es gibt keine Illustrationen an sich. Aber um euch mal quasi ein bisschen was vorzulesen von wie dieses Buch so gestaltet ist und warum ich das gut finde, wie das ist, ist es eben, weil es diese Regeln für die Zeitreisen gibt und das ein bisschen nachvollziehbar macht, wie Sachen passieren. Also, die goldenen Regeln zur Wahrung des Kontinuums, Teil 1. Die Wächter der ehrenvollen Loge des Grafen von Saint-Germain hüten, bewahren und beschützen dessen Geheimnis mit Leib und Leben zum Wohle der gesamten Menschheit. 2. Nur wenn äußerste Notlagen es unbedingt und zweifelsfrei erforderlich machen, dürfen Außenstehende und Unwissende in die Geheimnisse der Wächter eingeweiht werden. 3. Selbst unter den widrigsten Umständen darf der Verlauf bereits geschehener Ereignisse auf keinen Fall verändert, beeinflusst oder sabotiert werden. Andernfalls gerät das Raum-Zeit-Kontinuum und die Menschheit in große Gefahr. Also das sind jetzt mal 3, es geht dann weiter. Aber man merkt quasi, es wird darauf Acht gelegt, nichts zu verändern, nichts zu verbessern, weil ich habe das Gefühl, das ist ja oft der Anspruch bei so Zeitreisen, dass man sagt, ja, okay, aber wenn ihr das wusstet, dass das passiert, wieso habt ihr das nicht verhindert? Das ist das eine. Und zum anderen passiert es zum Beispiel im Buch auch, dass du manchmal dir selber in der Vergangenheit begegnest. Und zwar auch weit in der Vergangenheit, weil du kannst nicht in deinem eigenen Leben in die Vergangenheit springen.
Das stimmt.
Und genau, also du darfst nicht Gegenstände aus dem Jetzt in die Vergangenheit mitnehmen, weil auch das Raum-Zeit-Kontinuum stören konnte. Du darfst eben nie mit niemandem drüber reden. Und eigentlich ist es auch so vorgesehen, dass wenn du in der Zeit reist, außer du hast jetzt diesen Auftrag, den Gideon hat, dass du eigentlich in dieser Loge bleibst und Dokumente sortierst. Und zum Beispiel eine Aufgabe, die Gideon auch macht, ist, Dokumente, die in der Jetztzeit verschwunden sind oder verbrannt sind, so zu festzuhalten, dass das nicht passiert. Also so greifen sie schon ein in der Zeit, aber nicht in größeren Handlungen. Also das hat mir irgendwie so ein bisschen, das mag ich, wenn das so einer gewissen Logik folgt. Und das passiert in dem Buch irgendwie ganz gut, denke ich mir.
Was mir auch gerade noch einfällt, was für mich auch ein großer Grund war, dieses Buch nochmal zu lesen, vor allem in der überarbeiteten Version. Ich habe nämlich nur den Teil, auf den ich jetzt komme, gelesen. Und zwar gibt es ein Gideon-POV, was es in der ersten Version, also in der Version von 2009, nicht gab. Und das fand ich toll. Wie stehst du denn zu dem Gideon-POV?
Ich fand es auch sehr gut und vor allen Dingen, das haben wir in der ersten Folge, die wir schon mal da aufgenommen haben, auch besprochen, aber ich finde es wichtig, das nochmal zu hervorzuheben, ist, dass, also in der alten Version hast du eigentlich immer nur Gwendolyns Ansicht, so. Also vor allem in dieser Liebesgeschichte-Storyline ist es halt so, dass sie schon ist irgendwie verliebt ist in den, aber den auch ein bisschen wie so ein, ja, sie durchschaut ihn halt auch einfach ein bisschen.
Ja, und sie findet ihn schon mackrig und ein bisschen nervig.
Genau. Also es ist jetzt nicht dieses super Anhimmeln und egal wie er mich behandelt, bin ich verliebt in ihn, was Side Note finde ich auch sehr gut porträtiert ist. Aber halt auch, du weißt ja nie, wie er denkt. Man kann sich immer denken, wie so eine Geschichte aufgebaut ist und worauf sie hinaufläuft, aber du weißt es irgendwie nicht so richtig, wie er über sie denkt. Und in diesem POV von Gideon merkt er an, dass er auch so ein bisschen ein Interesse an Gwendolyn hat. Und ich finde, das bringt die beiden halt voll auf eine Ebene und nicht auf dieses, sie schmachtet ihn an und weiß aber nicht, wie das umgekehrt ist. Ich meine, sie als Person weiß es natürlich nicht, aber als Leserin weiß man, okay, da ist ein beidseitiges, und vor allem denke ich mir als junge Leserin, als wenn ich jetzt 12, 13 oder so bin und ich vielleicht weniger Bücher noch gelesen habe und mir Dinge denken kann, ist das halt voll cool, finde ich, dass es dann so ein bisschen mehr einordnenbar ist.
Ja, und ich finde auch, sie sind zwar in demselben Alter, aber er ist ja doch auch ein bisschen älter. Ich glaube so 18, 19 sogar. Mhm. Und sie halt 16, das ist eben diesen Altersunterschied, der jetzt nicht groß ist, aber ich finde in dem Alter ja schon so ein bisschen, den so ein bisschen wettmacht. Weil man halt eben merkt, okay, es ist eben nicht dieses jüngere Mädchen, die einfach nur diesen Mann anhimmelt oder diesen Jugendlichen, sondern es beruht irgendwie auf Gegenseitigkeit und eben einer Augenhöhe. Das hat mir sehr gut gefallen.
Voll. Und ich meine, man muss irgendwie generell dazu sagen, und wir haben es eh am Anfang auch schon kurz gesagt, aber also es gibt voll viele starke Frauencharaktere in dem Buch oder Mädchencharaktere in dem Fall noch. Also Gwendolyn irgendwie sowieso, aber dann auch ihre Mutter merkt man, okay, die hat viel durchgemacht, weil ihr Vater ist als Gwendolyn ganz jung war, gestorben. Und sie hat halt diese drei Kinder mehr oder weniger alleine auch großgezogen, natürlich im familiären Umkreis, in diesem Haus, in dem sie alle wohnen. Aber auch sie hat sich gewehrt, dass Gwendolyn in diesem komischen Konstrukt aufwächst. Also halt in dieser Logen oder in den Ausweitungen der Logen aufwächst. Und dann gibt es Lady Arista ja, die Großmutter, die auch so ein bisschen die Matriarchin im Haus ist eigentlich.
Es gibt eben keinen Mann außer dem Butler und dem kleinen Bruder, genau, glaube ich.
Also es ist halt so ein Frauenhaushalt. Und was ich auch besonders schön fand, was ich auch gar nicht mehr so arg in Erinnerung hatte, war die Freundschaft zwischen Gwendolyn und Leslie, also ihrer besten Freundin, die sie quasi, der sie alles erzählt, der sie auch von diesem Zeitreisen erzählt, was verboten ist, wie wir schon gesagt haben, aber dass sie das trotzdem macht. Und die haben aber ein voll unterstützendes, also voll unterstützende Freundschaft. Und Leslie freut sich voll für Gwendolyn und recherchiert sogar voll viel, was man davon weiß, was man von der Loge weiß, was man von den Wächtern dort weiß. Also Wächter sind die Leute, die dort arbeiten.
Was man über Isaac Newton weiß.
Also, und da ist überhaupt keine Eifersucht, da ist überhaupt keine Konkurrenz da, auch wie sie quasi, wie dieser attraktive junge Typ quasi in ihr Leben kommt, Gideon. Ist es nicht so, dass da irgendwie eine Rivalität stattfindet? Also bisher noch nicht. Ich will jetzt auch nicht was sagen, was dann in den nächsten zwei Teilen anders wird. Aber ich sag mal jetzt in dem Aufbau von diesem Buch
und wie weit wir uns erinnern.
Genau. Voll. Also ich finde, das ist irgendwie so ein Buch, was ich auch jetzt allen 12-Jährigen noch empfehlen würde. So. Also das ist so ein bisschen, ist jetzt vorweggenommen, das Fazit von, wie ich es fand, das Reread. Natürlich bin ich ein bisschen voreingenommen. Ich glaube, ich kann das nie ganz distanziert lesen. Aber so prinzipiell finde ich es schon cool gemacht.
Ja, und ich stelle mir das jetzt auch toll vor, so im Herbst sich so einzukuscheln, ein bisschen Zeitreisen, ein bisschen Liebesgeschichte. Also was gibt es Besseres?
Ja, voll. Und man verbindet sich um mit diesen Charakteren und ich habe, also für mich war es extrem spannend und das endet natürlich mit einem extremen Plot-Twist, damit du halt auch irgendwie dranbleibst, den ich aber so komplett vergessen hatte und mich einfach so extrem gefreut habe.
Du meintest, du hast laut "Oh mein Gott" gesagt.
Ja. Und das würde ich auch so unterschreiben. Und ich, ja, wie gesagt, also für mich ist es einfach eine große Empfehlung. Und ich glaube, es ist uns jetzt auch nicht gerade so viel aufgefallen zwischen alt und neu,
nee,
woran wir uns gestoßen hätten. Also eben einzelne Passagen. Also es ist uns halt nicht viel aufgefallen, was wir in der alten Version jetzt schlecht gefunden hätten.
Außer eben so ein paar veraltete Wörter. Und das ist mir schon auch aufgefallen, dass ich so ein paar popkulturelle Referenzen nicht verstanden habe, die aber, glaube ich, überarbeitet wurden oder rausgenommen wurden, sobald ich eben reingelesen habe in die neue Version. Ja.
Voll. Und ich glaube auch, wenn man jetzt, also natürlich, also die alte ist auch nicht mehr lieferbar, aber ich sage jetzt mal, wenn man jetzt damit anfängt zu lesen, hat man, glaube ich, auch mit der neuen Version einfach mehr Spaß, eben durch dieses Gideon POV, was auch mehr werden soll in den nächsten 2 Bänden.
Oh, da freue ich mich.
Ja, also voll. Wir können, glaube ich, über diese Podcast-Folge nicht ganz abschließen, ohne noch kurz über den Film geredet zu haben.
Genau, 2013 wurde das Buch nämlich verfilmt, wie Zoe vorhin schon gesagt hat, auch eine deutsche Filmproduktion, die aber in London spielt. Und Gwendolyn wurde verkörpert von Maria Erich und Gideon von Janis Nivöner. Und ich habe mir noch 2 Honorable Mentions des Casts herausgeschrieben, die sehr 2013 sind, finde ich. Und zwar Josephine Preuß als Lucy und Veronika Ferris als die Mutter von Gwendolyn, was ich auch ikonisch finde. Ja. Also ganz toller Cast und ich finde auch echt gut verfilmt.
Ja, ich kann mich erinnern, ich will jetzt nach der Podcast-Folge unbedingt den Film schauen. Ich wollte mir so ein bisschen meine Gedanken oder ich wollte es mir nicht überschreiben, das, was ich davon gehalten habe irgendwie. Ich glaube, es war enttäuschend, aber ich glaube, es ist für mich enttäuschend, weil es fast immer enttäuschend ist, wenn Bücher verfilmt werden, weil du dir halt so eine Welt baust und das fand ich irgendwie auch voll so. Also wild jetzt beim Wiederlesen ist, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich mir diese Welt auch mit 12 genauso vorgestellt habe. Also das ist wie so Muscle Memory. Wenn ich das lese, stelle ich mir das Haus von denen gleich vor, weil ich mich wieder daran erinnere, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich 12 war. Und das finde ich irgendwie, also das war irgendwie eine Entdeckung, mit der ich nicht gerechnet hatte. Und deshalb fand ich dann die Verfilmung, da war für mich, glaube ich, da das Haupt Kriterium, was für mich nicht gestimmt hat, war das Haus, in dem sie aufgewachsen sind, weil im Buch wird es wirklich beschrieben als so ein riesiges Townhouse halt in London. Und das fand ich eigentlich auch ganz lustig, weil Leslie, die beste Freundin von Gwendolyn, sie immer damit aufzieht, dass sie in so einem großen Haus wohnen, dass sie einen Butler hat und dass sie das komisch findet. Also es gibt auch so ein bisschen Kapitalismuskritik.
Ja, voll. Weil das am Rand Antifa und Kapitalismuskritik.
Und in dem Film ist es halt, also es ist schon ein schönes Haus so, aber es hat nicht dieses Prunkvolle, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder natürlich, keine Ahnung, genau. Aber ich finde prinzipiell voll cool, dass sie es verfilmt haben. Und ich glaube, es gibt tatsächlich nur den ersten Teil verfilmt, oder?
Nein.
Ah.
Ich glaube, es gibt auch den zweiten und den dritten verfilmt.
Oh mein Gott, toll. Ich freue mich auf einen regnerischen Sonntag,
um
mir alle vielleicht gemeinsam anzuschauen.
Eben Movie Night.
Voll. Bevor wir unsere, also ganz kurz einen weiteren Buchtipps noch geben, würde ich ganz kurz, glaube ich, noch für die Leute, die uns als Buchhandlung nicht kennen, kurz erwähnen, dass das ein Podcast ist, der Buchhandlung O-Books. Wir sind im Nordbahnviertel im 2. Bezirk in Wien und spezialisieren uns auf diverse queere, feministische, antirassistische Literatur für Kinder und Erwachsene. und haben diesen Podcast gestartet, um länger über Bücher zu reden zu können. Genau, das wollte ich nur ganz kurz sagen. Deshalb, falls irgendjemand nicht über unser Instagram zum Beispiel auf uns aufmerksam geworden ist, sondern einfach über unseren Podcast gestolpert ist, weil ein großer Rubinrot-Fan einfach.
Verständlicherweise.
Richtig, genau, das wollte ich nur ganz kurz erwähnt haben. Und ja, zum Abschluss würde ich sagen, geben wir noch beide einen oder bis zwei Tipps, was wir sonst in der Jugend gern gelesen haben und wir immer noch empfehlen würden.
Ja. Ich würde den lieben HörerInnen gerne Die wilden Hühner mitgeben von Cornelia Funke. Da geht es um Freundinnenschaft, um Hühner und es ist sogar auch ein bisschen queer, was für die Zeit auch toll ist. Es ist, glaube ich, auch in einem ähnlichen Zeitraum erschienen wie Rubinrot, handelt aber von Freundinnen, die, glaube ich, etwas jünger sind als Gwendolyn. Also ich glaube, so schon ab 9 könnte man, glaube ich, Die wilden Hühner lesen. Dann habe ich noch sehr gerne gelesen mit so 12, 13 auch jegliches Buch von John Green, aber vor allem Das Schicksal ist ein mieser Verräter, was natürlich der Titel der deutschen Übersetzung ist. Der englische Titel ist mir gerade entfallen.
The Fault in Our Stars.
Dankeschön. Und das ist eine sehr dramatische Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen, die beide an Krebs erkrankt sind und sich eben mit dieser Krebserkrankung auseinandersetzen, aber auch mit ihrer Jugendliebe und Jugendlichsein. Was hast du mitgebracht?
Also natürlich, wenn du John Green sagst, muss ich nochmal mein Favorite John Green Buch sagen. Ist Looking for Alaska oder Eine wie Alaska auf Deutsch. Auch, also John Green ist eh dafür bekannt, glaube ich, relativ intensive Werke zu schreiben. Also auch da geht es um einen Suizid, um das die ganze Geschichte aufgebaut wird. Aber zwar so, ich finde so Peak-Pubertäts-Melancholie-Phasen fasst es ganz gut ein. Dann, aus gegebenen Anlass, muss ich empfehlen Der Sommer, als ich schön wurde oder The Summer I Turned Pretty, weil ich das mit, weiß nicht, 12, 13, zufällig bin ich da drüber gestoßen, über eine Freundin gelesen habe und absolut geliebt habe. Und es ist jetzt wahrscheinlich ein alter Hut und es sind jetzt auch alle Leute, die das noch nicht gelesen haben, haben es jetzt als Serie geschaut, aber ich würde es trotzdem empfehlen, weil es man noch gar nicht in Kontakt mit diesem Universum gekommen ist. Ist natürlich jetzt auch nicht das feministischste Werk so, aber ja, würde ich trotzdem empfehlen. Und dann gibt es noch eine Reihe, die ich eh immer mal wieder empfehle, aber die ist ein bisschen für Jüngere, also ich würde sagen so 8, 9. Die Hier kommt Lola-Reihe von Isabella Bedi.
Oh, auch toll.
Da geht es halt um ein Mädchen, das in Deutschland aufwächst mit einem brasilianischen Vater und einer deutschen Mutter und in der Nacht oft nicht schlafen kann und sich da dann immer in so verschiedene Welten träumt. Und auch es ist das eine, um was es geht, und um das andere geht es einfach um ihr ganz normales Leben, um Freundschaften. Auch eine tolle Freundschaft zwischen zwei Mädchen und unter Anführungszeichen diverser Cast.
Ich wollte halt gerade sagen, weil ich habe das auch sofort im Kopf, dass das, glaube ich, eine der ersten nicht weißen Romanfiguren war, die ich irgendwie mitbekommen habe durch den Vater halt eben. Weil sie ist, glaube ich, weiß.
Ja, ja, sie ist weiß, aber der Vater ist aus Brasilien. Und irgendwann mal, auch ein Spoiler, in, glaube ich, im 6., 7. Buch kriegt sie ihren Bruder. Und ich glaube, der ist dem Vater dann wesentlich ähnlicher als der Mutter. Aber wie auch immer, das sind die beiden Sachen, die drei Sachen, die ich empfehlen würde. Falls ihr wollt, dass wir die anderen Bücher auch noch besprechen, oder falls ihr Feedback habt, oder falls ihr uns eure Meinung teilen wollt, ist es am einfachsten auf Instagram. Da machen wir immer einen kleinen Post zur Folge. Und ja, ich hoffe, es war ein bisschen entertaining und ihr habt uns gerne zugehört. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
Wir freuen uns. Danke fürs Zuhören. Danke dir fürs nette Gespräch.
Danke dir.
Tschüss.
Ciao.